Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Menschen, die einen Herzinfarkt hatten, unter einer ventrikulären Tachykardie leiden und dann auch noch einen implantierten Defibrillator haben, die gibt es und die müssen auch gut therapiert werden. Und die Frage ist, wie machen wir das am besten?
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, das ist aber eine Menge Kardiologie und auch noch so spezielle Fälle in der Früh, dann gar keine Sorge, we got you. Willkommen bei der Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir bereiten für euch genau solche komplexen Fragestellungen, einigermaßen verständlich hoffentlich, und in kompakten 10 Minuten auf. Das könnt ihr jeden Morgen ab 6 in der Früh schon hören. Und mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und ihr hört diese Folge vom Donnerstag, den 6. Februar.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und das Thema ist komplex genug, deshalb hangeln wir uns jetzt erstmal an unseren Eckpunkten entlang. Warum behandeln wir das Thema überhaupt? Wir haben das aufgegriffen aus einer Studie im New England Journal of Medicine. Und besprochen haben wir das natürlich auch mit einem Experten, der sich da sehr gut auskennt. Das ist Christian Sticherling. Er ist Kardiologe und stellvertretender Chefarzt am Universitätsherzzentrum in Basel. Und weil wir alles ganz genau wie immer machen, kommt jetzt eure Aufforderung für die erste Tasse Kaffee des Tages. Hilft auch bestimmt ein bisschen, um dem Thema besser folgen zu können. Und dann geht es los. Also, so viel ist ja jetzt wohl klar geworden. Wir besprechen hier zwar ziemlich seltene Fälle, aber die sind eben auch komplex in der Behandlung. Es geht um Patientinnen und Patienten mit einem Myokardinfarkt, die einen implantierbaren kardioverter Defibrillator, also einen ICD, haben und eine ventrikuläre Tachykardie. Was kann man da grundsätzlich machen? Bis jetzt stehen uns Medikamente zur Verfügung, die sollen das Risiko einer ventrikulären Tachykardie verringern. Da wird vor allen Dingen eingesetzt Sotalol und Amiodaron. Sotalol ist ein bisschen weniger stark wirksam als Amiodaron, hat aber ein geringeres Risiko für verschiedene unerwünschte Wirkungen während einer Langzeittherapie, die es ja dann braucht, weil Tachykardie kann ja immer wieder auftreten. Sotalol wird vor allen Dingen gerne bei Betroffenen ohne schwere ventrikuläre Dysfunktion eingesetzt oder ohne elektrischen Sturm. Amiodaron hat ein deutlich höheres Risiko für nicht kardiologische, toxische Wirkung. Dazu hören wir gleich noch unseren Experten. Aber es ist wirksamer und wird gerade oft bei denjenigen bevorzugt, die eben eine schwere ventrikuläre Dysfunktion haben oder einen elektrischen Sturm. Unser Experte Christian Sticherling erläutert da noch ein bisschen genauer, warum das bei Amiodaron das Problem ist. Er sagte, das ist ein Medikament mit vielen möglichen Nebenwirkungen im Langzeitverlauf, denn es enthält extrem viel Jod. Und deshalb sehen wir da häufig Schilddrüsenprobleme, Probleme an der Haut, mit der Lunge, Leberprobleme, Probleme an den Augen. Liste ist also lang. Trotzdem wird es aber aufgrund seiner Effektivität in Europa sehr viel verabreicht. Ist also, wenn man es so zusammenfassen möchte, alles nicht besonders ideal. Und deshalb kommt jetzt die Katheterablation mit ins Spiel, denn das wird schon länger diskutiert. Ist das für die Betroffenen vielleicht eine Option? Denn natürlich bietet das Ablationsverfahren ja auch potenziell eine Heilungschance. Ja, wenn ich das richtig gut abtrage und mache, dann habe ich diese Tachykardien ja vielleicht gar nicht mehr. Aber natürlich, auch ganz klar, ist ein invasives Verfahren mit deutlichen Risiken. Deshalb gab es schon vor mehreren Jahren die VANISH-Studie. Das ist ein Akronym und steht für Ventricular Tachycardia Antiarrhythmics or Ablation in Ischemic Heart Disease. da hat man also geschaut, wenn ich Menschen mit ventrikulärer Tachykardie und ischämischer Kardiomyopathie abladiere und ihnen dann auch weiter die antiarrhythmische Medikation gebe, was kommt dann dabei raus? Und da zeigte sich erfreulicherweise ein geringeres Risiko für einen Tod oder einen ICD-Schock oder auch einen ventrikulären Tachykardie-Sturm. Das war also eine ganz gute Idee. So, und jetzt sind wir bei der VANISH-2-Studie, das ist also quasi das Sequel, wenn ihr so wollt, die Fortführung der ersten Studie. Da wurde jetzt direkt verglichen, Katheterablation mit einer systemischen antiarrhythmischen Arzneimitteltherapie, aber als Erstbehandlungsstrategie bei Patienten mit ICD, mit ischämischer Kardiomyopathie und mit ventrikulärer Tachykardie, die in der Vorgeschichte nicht auf eine medikamentöse Antiarrhythmie-Therapie angesprochen sind. Teilgenommen haben mehr als 400 Patientinnen und Patienten. Die Studie war multizentrisch angelegt, fand in Kanada, den Vereinigten Staaten und Frankreich statt. Und der primäre Endpunkt war ein Komposit, war also zusammengesetzt aus den Faktoren Tod aus beliebiger Ursache, ventrikulärer Tachykardie-Sturm, ICD-Schock oder anhaltende ventrikuläre Tachykardie unterhalb der Grenzfrequenz des Defibrillators. Das heißt also, er sprang da gar nicht an, aber es war trotzdem eine da. Im Prinzip sind das ziemlich klare Teilpunkte, muss man sagen, ne? Das ist so eine Ja-Nein-Geschichte. Leben oder Sterben? Ventrikuläre Tachykardie? Ja oder nein? Die mediane Nachbeobachtungszeit war 4 Jahre und das primäre Endpunktereignis, also der Tod oder die ventrikuläre Tachykardie, trat bei 51% in der Katheterablationsgruppe ein und bei knapp 61% in der Medikamentengruppe. Also Katheter schnitt ein bisschen besser ab. Schauen wir uns mal die Einzelergebnisse für die 4 unterschiedlichen Teilergebnisse an. Die Sterblichkeit und die Zahl der ventrikulären Tachykardie-Stürme waren beide ähnlich in beiden Gruppen. Das machte also keinen großen Unterschied. Aber die Zahl der bedeutenden ICD-Schocks, die dann also ausgelöst wurden, die war in der Ablationsgruppe geringer. Und die Zahl der behandelten ventrikulären Tachykardien unterhalb der Grenzfrequenz war in der Ablationsgruppe noch deutlich reduzierter. Und jetzt natürlich auch ganz wichtig die Frage, gab es denn unerwünschte Ereignisse in den beiden Gruppen? In der Gruppe mit Ablation, also mit Eingriff, verstarben 2 Patienten und es kam zu nicht tödlichen, unerwünschten Ereignissen bei gut 11% der Behandelten. Diejenigen, die Antiarrhythmika bekamen, da starb 1 Patient durch pulmonale toxische Wirkungen, aber es kam bei knapp jeder 4. Person, also bei 25%, zu nicht tödlichen, unerwünschten Ereignissen. Und am meisten, muss man ganz klar sagen, profitierten die Patientinnen und Patienten, die eigentlich für Sotalol geeignet gewesen wären, also in der Regel auch die eher gesünderen Patientinnen und Patienten, bei denen hatte die Ablation die größte positive Auswirkung. So, und jetzt wollen wir das natürlich auch nochmal von unserem Experten Christian Sticherling beurteilt haben. Er meinte insgesamt, super saubere, randomisierte, kontrollierte Studie, valide Endpunkte, fand er gut gemacht, Methodik, wunderbar. Was aber wirklich neu ist, das stellte er extra heraus, war, dass man zum ersten Mal an dem Punkt, an dem die Kammertachykardie erstmals aufgetreten ist, entscheidet, ob man eine Ablation durchführt oder Rhythmusmedikamente gibt. Und auch wenn jetzt einige vielleicht gedacht haben, bei den unerwünschten Wirkungen bei der Medikamentengruppe, ja, Moment mal, das ist ja viel mehr als bei der Eingriffsgruppe. Ja, da sagte er natürlich auch, da muss man berücksichtigen, diese Adverse Events in der Medikamentengruppe, die werden ja über 4 Jahre angeschaut, ne? Die gesamte Nachbeobachtungszeit. Die Menschen sind ja der ganzen Zeit dem Risiko von potenziellen Nebenwirkungen ausgesetzt. Insofern muss man das so ein bisschen vorsichtig abwägen. Auch, dass man die Kammertachykardie-Ablation nicht ganz so sehr mit den üblichen Ablationen vergleichen kann, war ihm wichtig. Ja, wir sehen ja bei jedem Patienten ein anderes Bild. Die Narben nach einem Herzinfarkt sehen immer unterschiedlich aus, so hat er das beschrieben. Und da haben wir längst nicht so hohe Erfolgsquoten und deutlich höhere Komplikationsraten als bei, in Anführungsstrichen, normalen Ablationen. Und an der Stelle wollte er dann eben auch nochmal betonen, dass diese Studie natürlich auch so ein bisschen verzerrt, jetzt in Anführungsstrichen, denn alle teilnehmenden Zentren waren sehr erfahrene Ablationszentren. Also man weiß, dass wir bei der Kammer-Tachykardie-Ablation bei dieser Population immer noch eine Mortalität von 1-2% haben. Die sah man in der Studie aber gar nicht. Warum? Weil das eben so super erfahrene Operateure und Operateurinnen waren. Aber, betonte er auch ganz klar, er selbst arbeitet an einem der größten Kammer-Tachykardie-Ablationszentren in der Schweiz und für ihn heißt das jetzt ganz konkret, dass er seine Patienten jetzt berät und mit ihnen auch bespricht, ob man denn medikamentös beginnen soll oder gleich eine Kammer-Tachykardie-Ablation durchführen sollte. Er sagte wörtlich, ich werde ihnen diese Alternativen jetzt anbieten, weil der Trend in dieser Studie für ihn total klar ist, dass es besser ist zu abladieren. In Deutschland, sagt er auch, gibt es ja so 10, 15 wirklich sehr große Zentren, da geht er davon aus, dass es in denen auch diskutiert wird. In dieser Studie sieht er insgesamt ein ziemlich großes Potenzial, dass das auch mit in die nächste Leitlinie einfließen wird und definitiv da auch Konsequenzen haben wird. Er konnte schon als Co-Autor an den 2022 erschienenen ESC-Leitlinien zur Behandlung von Kammer-Tachykardien mitwirken und schon damals gab es ein paar Empfehlungen aufgrund anderer Studien in die Richtung Ablation. Aber jetzt sieht er mit dieser neuen randomisierten Studie definitiv das Upgrade quasi in Pro-Ablation in Sicht. Und er hat uns auch dann gleich ein bisschen in Aussicht gestellt, die neuen Leitlinien kommen dann wahrscheinlich 2026 oder 2027. Also kompliziertes Thema, aber doch positive Nachricht. Da könnte es eine sehr gute Behandlungsalternative für dieses sehr spezielle Patientenklientel geben. Jetzt habt ihr es durch diese doch sehr spezifische Dosiswissen-Folge durchgeschafft. Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Und wenn ihr keine Folge mehr von uns verpassen möchtet, dann abonniert uns doch jetzt gleich oder aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.